Es ist das Reizwort der letzten Woche und es hallt bis heute nach. Das Stadtbild, das Bundeskanzler Merz mal so quasi nebenbei erwähnt hat. Das Stadtbild mit dem Bezug auf die Optik, in der Menschen stören, die nicht so aussehen wie der klassische Deutsche. Was der Kanzler wohl leider nicht gemeint hat, sind die Dinge, die tatsächlich in unseren Städten im Argen liegen. Die Fakten. Wir kaufen viel weniger als früher ein in den Fußgängerzonen. Die Gastroszene ist unter Druck, auch immer noch wegen Corona. Es gibt immer mehr Billigläden oder leerstehende Geschäfte und die paar Bänke in der Innenstadt werden zum Treffpunkt von jungen Leuten ohne Perspektiven. Das alles passt auch zu der Nachrichtenmeldung von heute, dass SPD-Bundestagsabgeordnete ein Stadtbildtreffen im Kanzleramt fordern. Wie müssen wir die Innenstädte umgestalten, und zwar so, dass sie lebenswert bzw. sehenswert bleiben? Und da geht es jetzt nicht um die Herkunft der Menschen, sondern um die Nutzung der Stadt. Nähern wir uns dem Thema Stadtbild mal wissenschaftlich und fragen jemand, der davon eine Vorstellung hat, Frau Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Hallo Frau Wagner-Endres.
Schönen guten Tag, Herr Trontle.
Was halten Sie denn von der aktuellen Debatte, die Kanzler Merz da angestoßen hat?
Ja, aus meiner Sicht sind die getätigten Äußerungen, die da gefallen sind, sei es mit Differenzierung oder auch nicht mit Differenzierung, im Grunde genommen eine für mich keine Debatte, weil sie eigentlich nur rechtspopulistische Narrative bedient. Wenn wir wirklich über Stadt- und Innenstadtentwicklung auch sprechen wollen, ja, dann müssen wir, so wie Sie anmoderiert haben bereits, ja, die Fakten anschauen.
Was ist denn ein schönes, jetzt ich zitiere nochmal, Stadtbild, was ist schön?
Ja, also die Bandbreite der Erwartungen an Innenstädte oder an Städte, die schön sind, die haben sich ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder auch gewandelt und verändert. Was aber im Grunde genommen immer geblieben ist, ist, dass es mit vielen Erwartungen verknüpft ist und man die Stadt oder auch gerade die Innenstadt immer so ein Stück weit auch als das Herz der Stadt begriffen hat und damit viele Erwartungen verbunden waren in Richtung, es muss eine bestimmte Repräsentativität haben. Wir haben ja auch häufig symbolträchtige Bauten in den Städten oder in den Innenstädten. Es müssen bestimmte Nutzungen auch angeboten werden. Und so hat sich das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gerade hinsichtlich auch der Handelsnutzungen sehr verstärkt.
Es ist ja im Zweiten Weltkrieg viel kaputt gegangen und viele Städte sind einigermaßen schön wieder aufgebaut worden. Ich nehme mal Würzburg oder Freiburg oder so, andere eher weniger. Macht das einen Unterschied?
Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und einen Unterschied macht natürlich auch, dass wir ja nach den Zeiten oder in den Zeiten des Wiederaufbaus dann auch die autogerechte Stadt in Deutschland ja sehr propagiert wurde. Und das hatte natürlich auch Einfluss auf die Städte. Also es gab zwar dann Fußgängerzonen, auch Kaufhäuser, aber eben auch natürlich große Parkhäuser. Und alles musste auch mit dem Auto erreichbar sein. Und die Diskussion darum, die spüren wir ja heute noch.
Welche Konzepte gibt es denn jetzt, Innenstädte anders als bisher zu nutzen?
Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, aber im Grunde genommen, wenn wir über die konzeptionelle Ebene sprechen oder auch über Strategien und Ideen, die es auch für eine lebenswerte, zukunftsfähige Innenstadt gibt, dann gibt es da verschiedene Prinzipien, wenn man so will. Einerseits natürlich die Ausrichtung auf kurze Wege. Da sind wir wieder beim Thema Mobilität. Die 15-Minuten-Stadt ist da ein Schlagwort, das es ja schon auch seit einigen Jahren gibt. Dann wurde darüber diskutiert, wie die Stadt auch wieder produktiver werden kann, also wie Produktion und urbane Produktion auch wieder in der Stadt verortet werden kann, Handwerk und auch weiteres Gewerbe wieder in die Innenstädte zurückgeholt werden kann, nachdem es ja auch viele Jahre verdrängt wurde. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels es darum geht, Städte klimaresilient zu machen. Das heißt, durch mehr Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, überhaupt Begrünung des öffentlichen Raums, Räume zu schaffen, die auch eine Aufenthaltsqualität gewährleisten. Und der letzte Punkt ist vielleicht die Rolle der Stadt für die Gemeinwohlorientierung, also auch hier Standorte und Städte zu schaffen, die kulturell Angebote aufweisen, die Zugänglichkeit und Teilhabe ermöglichen, Kunst und Kreativität auch im öffentlichen Raum zeigen. Das sind alles Wünsche, die auch von Menschen geäußert werden.
Mein Grün macht das Ganze ja sowieso immer sympathisch, wenn es jetzt nicht nur das reine Beton ist. Aber wie ausgeprägt ist denn der Druck auf die Kommunen, hier mal ins Handeln zu kommen?
Der ist auf jeden Fall hoch, weil die Diskussion um die Innenstadtentwicklung und, wenn man so will, eigentlich um die Dauerbaustelle Innenstadt, kann man das ja nennen, der hält an. Und das ist auch ein Prozess. Also so wie ich es Anfang erläutert habe, dass die Erwartungen an die Innenstadt natürlich sehr hoch sind, gleichzeitig aber auch Entwicklungsprozesse damit verbunden sind. Also wie eben die Nutzungsvielfalt und die Wünsche und die Ansprüche an die Innenstadt sich auch verändert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss das Ganze natürlich auch als ein Entwicklungsprozess betrachtet werden, der nicht heute, morgen abgeschlossen sein kann, sondern der eben auch mit den Wünschen und den Bedürfnissen der vor allem Anwohnenden und BewohnerInnen der Stadt Schritt halten muss.
Sie haben ein Projekt gemacht, Zukunft der Innenstädte. Welche Erkenntnisse haben Sie denn da gewonnen? Und haben Sie vielleicht auch mal ein paar positive Beispiele aus Deutschland?
Was sehr interessant ist, ist, dass im Grunde genommen das, was alle vereint in der Diskussion ist, dass sich alle Begegnungsorte wünschen. Also Orte, wo man zusammenkommt, wo man gemeinschaftlich auch Räume gestalten kann, also auch wo es Beteiligungsformate gibt, wo die Menschen mitwirken können und sich einbringen können. Und das habe ich zuletzt auch in der kleinen brandenburgischen Stadt erlebt, die ich im Rahmen dieses Projektes nochmal besucht habe, die es eben einfach auch ausprobiert haben, temporäre, regelmäßige Angebote anzubieten und dafür eben auch den Marktplatz gesperrt haben, der immer Parkplatzfläche war, erstmal temporär, um das auch erlebbar zu machen und zu zeigen, wie kann man denn einen Stadtraum anders nutzen, mit eben auch der Beteiligung der Anwohnenden, die dort selber die Möglichkeit hatten, diesen Raum zu gestalten und temporär auch gemeinschaftlich zu nutzen. Und das ist sehr positiv aufgefasst worden.
Welche Gemeinde war das?
Das war Bad Belzig.
Okay. Mal hinfahren, wenn wir in Bad Belzig vorbeikommen, mal gucken, wie es dort läuft. Schauen wir mal 10 Jahre in die Zukunft, 2035. Beschreiben Sie doch mal die Fußgängerzone der Zukunft. Wie sieht die in Deutschland in 10 Jahren aus? Was meinen Sie?
Ja, also hoffentlich ist sie auf jeden Fall so, dass möglichst viele Menschen und Menschen auch aus ganz unterschiedlichen Herkünften, auch aus unterschiedlichen Lebenswelten, sich in der Innenstadt aufhalten und begegnen und treffen möchten und diese auch nutzen möchten. Es gibt bestenfalls eine Vielfalt an Angeboten aus Bildung, Kultur, vielleicht auch alltägliche Nutzungen, Verwaltungsnutzungen, wo man eben die Innenstadt besucht, um dort auch bestimmte alltägliche Dinge erledigen zu können. Und sie ist bestenfalls so gestaltet, dass sie eben auch in Phasen wie im Hochsommer begehbar und nutzbar ist. Das heißt, wir haben dort eine hohe Aufenthaltsqualität und Räume, wo man sich gerne aufhält, die entsprechend auch Klimawandel angepasst sind.
Und eine Eisdiele dazu.
Die gibt es, glaube ich, in vielen Städten schon zuhauf.
Sagt Sandra Wagner-Endres. Ich habe mit ihr gesprochen über die Zukunft der deutschen Innenstädte. Herzlichen Dank, Frau Wagner-Endres.
Ja, gerne.